Hallo und herzlich willkommen zum Forum Kompakt. ExpertInnen im Gespräch über die Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten der Corona-Pandemie.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefanie Lander und aus Berlin ist mir heute eine Gesprächspartnerin zugeschaltet. Wer ist da?
Ja, Frau Landau, ich grüße Sie ganz herzlich und hier ist die Cordula Lars-Notize, die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes und ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch kommen. Der Kinderschutzbund ist ja bei vielen Menschen bekannt, schon allein, weil wir über 400 Orts- und Kreisverbände ganz bundesweit installiert haben und dort viele Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien praktisch umgesetzt werden. Natürlich haben wir auch 16 Landesverbände, die ganz aktiv die Landespolitik mitbestimmen, mitgestalten, auf diese Landespolitik Einfluss nehmen. Und zusammengefasst für diese Organisation steht der Bundesverband, dem ich als Bundesgeschäftsführerin in meiner Funktion vorstehe.
Wenn wir uns den Kinderschutzbund jetzt als ein Schiff vorstellen, was durch diese Corona-Krise manövriert, wie haben Sie das erlebt? Was können Sie mir dazu erzählen?
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das Schiff, weil es ja ein Fahrwasser ist, ein unbekanntes Fahrwasser, auf dem wir versucht haben, ja durchzukommen. Und ganz an der Spitze steht natürlich unser Vorstand, der ganz besonders dafür verantwortlich ist, wie ein solches Schiff, wenn wir nicht sogar sagen könnten, dieser Tanker des Kinderschutzbundes gut in schwierigen Witterungsverhältnissen ans Ziel kommt. Und wir haben ja einen Vorstand, der aus verschiedenen Professionen sich speist, aus Unternehmersicht, aus wissenschaftlicher Sicht, aus politischer Sicht. Und unsere Vorstandsmitglieder waren sehr, sehr engagiert, da genau zu schauen, einerseits wissenschaftlich, was brauchen Kinder und Jugendliche, um in diesen Zeiten ihre Interessen, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche auch verwirklicht zu sehen. Und andererseits ganz besonders unser Präsident Heinz Hilgers, der sagt, was muss die Politik tun, damit die Kinder und Jugendlichen in den Blick geraten und Familien. Und das ist die eine Seite, das sind die Steuermänner, die Steuerfrauen, aber natürlich sitzen in dem Schiff und in dem Tanker noch unsere Orts- und Kreisverbände, die ja sowieso in ihrer alltäglichen Arbeit viele Angebote machen für Kinder, Jugendliche und Familien, um den Alltag zu gestalten, aber gleichzeitig auch Lebensbedingungen und Teilhabeaspekte zu verwirklichen, damit die Kinder und Jugendlichen eine gute Entwicklung nehmen. Und in diesem Prozess ist dieser Tanker, dieses Schiff davon geprägt, dass die fachpolitische Lobbyarbeit und die praktische Arbeit vor Ort so gestaltet wird, dass sie in solchen Situationen tatsächliche Hilfe für Kinder und Jugendliche sind und natürlich für Familien.
Frau Lars-Notize, der Kinderschutzbund sieht sich ja als Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche und Familien. Wie ist das in der Corona-Krise für Sie möglich gewesen?
Also einerseits gab es große Erwartungen an den Kinderschutzbund von Familien, von Kindern und Jugendlichen. Es war für sie eine ganz besonders neue Situation, der sie sich gestellt haben und in der manche Routinen nicht mehr so gelebt werden konnten, wie es eigentlich üblich ist. Und dass Kinder und Jugendliche, dass Familien in der Situation, in der sie viele neue Dinge erproben und durchführen mussten, jemanden haben, der nicht nur Verständnis zeigt, der ihnen nicht nur die praktische Hilfe vor Ort ermöglicht, sondern dafür auch kämpft, dass die Interessen in der Politik nicht vergessen werden, war ein wichtiger Punkt, den ganz besonders unser Bundesvorstand durch die mediale Präsenz auch in den Blick rücken wollte und auch meiner Ansicht nach gerückt hat. Denn sie brauchen Familien, jemanden, der das artikuliert an der Stelle, wo es wichtig ist, damit man es nicht vergisst und alle Maßnahmen, die für Kinder und Jugendlichen, aber auch für Familien notwendig sind, auch die Interessen dieser Seite berücksichtigt.
Sie sprachen jetzt eben die Familien an. Was braucht eine Familie, damit sie das Gefühl hat, wir werden auch in dieser Situation gesehen mit unseren Bedarfen? Was kann da die Politik anders machen?
Das Wichtigste ist schon mal, sich den Alltag einer Familie in Corona-Zeiten deutlich zu machen. Das ist das Homeoffice, was die Eltern wahrscheinlich gewährleisten müssen, weil sie nicht den Arbeitsplatz aufsuchen können oder weil die Betreuung und Beschulung ihrer Kinder nicht gewährleistet. Das heißt dann natürlich auch, das Homeschooling umzusetzen bzw. zu gewährleisten und das heißt, die Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Und da schon mal diese beiden Aspekte zusammenzubringen, kostet nicht nur Kraft, Energie, sondern ist unglaublich schwierig in dem Zeitfaktor, der zur Verfügung steht, auch tatsächlich zu realisieren. Und da spreche ich noch nicht davon, gibt es ausreichend Erholungsphasen, gibt es Phasen, in denen man auch den Haushalt regelt und viele Gänge, die dann auch noch tagtäglich anstehen, zu bewältigen. Ich finde es bewundernswert, wie Familien, wie Kinder und Jugendlichen dies bewältigt haben. Und viele Familien haben vielleicht auch diese Stresssituation als sehr, sehr belastend erlebt. Denn es gab ja kaum Möglichkeiten, sich mal aus dem Weg zu gehen, spazieren zu gehen oder eben, dass die Oma oder der Opa oder die Tante oder der Freund ein Stück Entlastung in dieser schwierigen Situation ermöglichen konnten. Und diese Situation ist nicht einfach gewesen. Diese Situation haben sich Familien gestellt, haben das Beste draus gemacht und damit haben sie natürlich einen großen Teil der Corona-Krise auch mitgetragen.
Es gibt ja auch bereits Studien, die veröffentlicht sind, die nach den Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen zu Corona-Zeiten fragen.
Ja, es gab eine große Kritik der Gremien, die Corona-Maßnahmen mit der Politik entwickelt haben. Die waren sehr, sehr stark orientiert auf den Infektionsschutz, was auch gerechtfertigt ist. Und auch Familien haben gesagt, wir wissen, dass es zum Schutz der Bevölkerungsgruppen, auch zum Schutz der wenigeren Ausbreitung der Corona-Krise notwendige Maßnahmen sind. Und dennoch wäre es uns wichtig, dass wir in unserer Situation, in unseren Belastungssituationen, in unseren Herausforderungen gesehen werden. Und ich glaube, die Studie der Uni Hildesheim und der Uni Frankfurt haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Stimme der Jugendlichen auch in die Öffentlichkeit gelangt. Weil die große Kritik der Kinder und Jugendlichen liegt eigentlich darin, dass sie ausschließlich im Bildungskonstrukt gesehen werden. Also ist das Lernen ermöglicht, ist die Digitalisierung der Schule, reicht die aus, damit jeder Homeschooling machen kann. Wir wissen auch, dass 20% der Kinder und Jugendlichen aufgrund nicht vorhandener digitaler Geräte schon gar nicht daran teilnehmen konnten. Damit hat Schule einerseits einen Ausschluss aus dem Bildungskonstrukt gezeigt. Andererseits natürlich sagen die Kinder und Jugendlichen, wir wollen nicht nur als Schüler reduziert werden. Wir wollen als die Gruppe gesehen werden, die Entlastung braucht, die auch Erholungsphasen braucht, die das Zusammengehen mit anderen Jugendlichen braucht, um sich gut zu fühlen. Und jeder weiß, wenn man sich gut fühlt, kann man auch gut lernen. Und diese Dinge mit in den Blick der Entscheidung zu nehmen, ist Kindern und Jugendlichen wichtig gewesen und sie haben sehr erfrischend und sehr kritikbeladen auch formuliert, wie sie die Situation sehen und was sie davon eigentlich sich wünschen, dass es verändert wird.
Das heißt, man müsste natürlich jetzt auch gucken, wenn das, was herausgezogen wird als Learning aus der Corona-Krise, dass man diese Gruppen auch mehr in die Entscheidungsprozesse integriert.
Ja, also natürlich ist das große Augenmerk auf Wirtschaft gelegt worden. Natürlich ist das Augenmaß auch auf Gesundheitsmaßnahmen gelegt worden. Da gibt es ja eine große Akzeptanz von Familien, Kindern und Jugendlichen. Aber wichtig ist natürlich, dass diese Gruppe an Menschen sich in der Diskussion und in der Abwägung der Entscheidung einfach wiederfinden möchte, weil sie sonst das Gefühl entwickeln, wir werden gar nicht gesehen. Erlauben Sie mir dieses Beispiel Kinderrechte ins Grundgesetz. Da fordern wir ja die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen nicht nur ernst zu nehmen, sondern in allen Entscheidungen mit zu einzubeziehen. Und das ist ein guter Weg, um A, die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche mit aufzunehmen, aber auch gute Bedingungen für Entwicklung zu schaffen, damit in solchen schwierigen Momenten es für Kinder und Jugendliche etwas leichter wird, diese Situation zu verarbeiten, in dieser Situation agieren zu können. Und das fällt sehr viel leichter, wenn sie das Gefühl haben, man hört auf uns, man nimmt uns ernst. Wir werden also nicht nur als die Gruppe, die die Grenzen immer wieder verletzt gesehen, sondern als eine Gruppe junger Menschen, die genau weiß, was sie braucht, die Verständnis hat für Dinge, die auch sein müssen, aber gleichzeitig auch gefragt wird, was sie brauchen, um sich gut zu fühlen. Es ist ja so, Kinder und Jugendlichen unter 18 haben keine Möglichkeit mitzuwählen. Sie sind darauf angewiesen, dass politische Gremien, dass Verantwortliche in diesen Gremiensituationen sehr, sehr genau diesen mit in Blick nehmen, weil es die einzige Möglichkeit ist, die Stimme dort auch zu erheben bzw. auch wiederzufinden.
Ich danke Ihnen für Ihre Beobachtung aus der Sicht vom Kinderschutzbund und drücke die Daumen, dass wir es schaffen, zukünftig auch die Interessensvertreter dieser jüngeren Generation mehr in diese Gremien mit einzubeziehen.
Ich danke Ihnen auch.